Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht es um Jesus.
Vom Salz und Licht, so steht's auf dem Flyer, der immer so ein bisschen zeigt, was bei uns jede Woche dran ist. Es geht um Matthäus 5 in der Mitte, die Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Und es könnte auch ganz anders heißen. Das Thema, es könnte heißen vom Silas oder vom Raffi oder vom Joel, von der Lüdi. Es geht um dich, es geht um euch alle, wer ihr seid und was das für euer Leben heißt. Ich möchte am Anfang den Text lesen und ja, hört einfach mal gut hin. Sehr bekannte Verse. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz geschmacklos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es ist zu nichts mehr möglich, außer hinauszuwerfen, um zertrampelt zu werden von den Menschen. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist nicht möglich, eine Stadt zu verbergen, die auf einem Berg existiert. Und sie brennen nicht eine Lampe an und legen sie unter das Gefäß, sondern auf den Lampenständer. Und sie leuchtet allen, die in dem Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und sie euren Vater in den Himmeln preisen. Sehr bekannte Verse. Verse, die mich unheimlich bewegen seit einiger Zeit und ich den Eindruck habe auch, dass sie Gott bewegen im Blick auf unsere Gemeinde. Denn es ist schon irgendwie ein komischer Zufall, beziehungsweise ich denke, es ist eine Führung des Heiligen Geistes, dass ich jetzt zum dritten Mal in dieser Woche mich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Im Jubik haben wir gerade eine Kursreihe, die wir immer wieder machen und da kam diese Woche dieses Thema dran. Jesus in Wort und Tat bezeugen. Und ich war schon mitten in der Vorbereitung und habe gedacht, wow, das sind genau Gedanken, die mich auch bewegen. Und dann ist auch noch am Freitag im Jugendkreis ist der den Abend halten sollte, ausgefallen. Ich durfte einspringen und das Thema, das mir gestellt wurde, war im Prinzip wieder das Gleiche. Ne? Wie können wir das Evangelium weitergeben? Unseren Menschen, unserer Zeit. Und heute wieder dieses, was nach außen zeigt. Wie sind wir, wie ist unser Verhältnis zu unserer Umwelt? Ich habe den Eindruck, dass es Gott sehr stark bewegt, im Hinblick auf mich zumindest, auch vielleicht im Hinblick auf dich. Als wir vor 7 Jahren hierher gezogen sind nach Durlach, da hatte ich irgendwie noch ein little bit mehr Zeit. Und ich bin öfters mal durch das schöne Reichenviertel da oben, ne, der Geigersberg, weiß nicht, wenn ihr mal spazieren gehen wollt, schöne Häuser angucken wollt, die ihr nie bauen werdet, dann könnt ihr das mal machen. Und ich bin von Haus zu Haus gegangen und habe für die Menschen gebetet, die in diesem Haus wohnen. Es hat mich bewegt, war alles verschlossen zu Kameras an den Türen und so, ne? Hohe Zäune, alles. Und es hat mich bewegt, wie viele Menschen dort wohnen, die einen Haufen Geld haben, aber keine Hoffnung für ihr Leben und nicht wissen, warum sie leben. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich habe den Eindruck, die Mehrheit von denen, die nichts haben als nur Geld. Heute hat Gott es so gelenkt, dass meine Arbeit, neben dem, was wir in der Gemeinde machen, mehr teils mit Randsiedlern, mit Ausländern, würde man sagen, mit Migranten zu tun hat. Und das liegt mir auch irgendwie mehr vom sprachlichen Niveau, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem hat es mich diese Woche wieder bewegt, wo ich wieder da in der Gegend war, habe ich gedacht, wer ist für diese Menschen da? Wer sagt diesen Menschen, die nichts haben als nur Geld, wer sagt diesen Menschen das Evangelium? Wer tut's? Mir liegt es wie so ein Rucksack auf dem Herzen, so schwer zu tragen, wo ich manchmal denke, ja, es bewegt mich einfach, dass so viele Menschen, denen ich begegne in der Fußgängerzone oder so, dass so viele Menschen von denen keine Hoffnung haben auf ein Leben im Sinn, im Licht Jesu und auf ein Leben nach dem Tod sowieso. Und ich habe mich gefragt, bin ich salzig oder eher fad, bin ich so 0815? Zeug oder bin ich ein besonders Geschmäckle? Ne? Bin ich ein billiger Funzel oder bin ich ein Leuchtstrahler? Ihr kennt ja diese schönen Lichter, die man im Keller oft hat, ne? So eine Fassung und eine Birne drin und man haut sich trotzdem den Kopf überall an. Ne? Bin ich so ein Licht? Und ich habe neue Gewissheit erfahren in der Auseinandersetzung mit diesem Bibeltext, dass Jesus mir das zusagt. Ich bin's. auch wenn mein Leben nicht immer mit dem übereinstimmt. Denn es steht hier im unfehlbaren Wort Gottes, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und ich wünsche mir, das ist das erste Ziel für diese Predigt, ich wünsche mir, dass ihr heute rausgeht und mit einer riesigen Gewissheit hier rausgeht, ich bin's, weil es Jesus mich dazu macht, weil es Jesus sagt. Und das zweite Ziel für diese Predigt, die ich habe, ist, dass wir die Salzstreuer-Mentalität ablegen, dass wir lernen, das zu leben, was wir sind. Salz gehört in die Suppe, nicht in den Salzstreuer. Ja. Ein Prediger hat mal gesagt, und das fand ich einen guten Gedanken, wofür könntest du deine Zeit und Energie besser einsetzen als für Menschen, von denen viele eine ganze Ewigkeit lang dankbar sein werden? Welche andere Investition bringt so reiche Zinsen? In der Zeit, wo alles sich ums Geld dreht, Investition, Rendite, Gewinnmaximierung, ist das doch die Gewinnmaximierung plus. Gibt nichts Besseres. Sein Leben für Menschen einzusetzen, die eine ganze Ewigkeit lang dankbar sein werden dafür. Ich hoffe so sehr, dass uns alle heute der Heilige Geist motiviert, dass wir Licht in der Dunkelheit sind, anstatt dass wir einfach nur Flutlichtparty vor leeren Rängen feiern. Der erste Gedanke, der sich aus dem Text ergibt, ich habe ihn schon angedeutet, ich bin's, weil er ist. In der Mitte unseres Bibeltextes, in Vers 14, sozusagen der Höhepunkt des Textes, da steht dieser schöne Satz, ihr seid das Licht der Welt, es ist nicht möglich, eine Stadt zu verbergen, die auf einem Berg existiert. So eine ganz absolute Aussage. Du bist, Jesus sagt es einfach, du bist das Licht der Welt. Interessant. Ihr kennt ja die Ich-Bin-Worte, seid ihr alle geschult von klein auf. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12 von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt also über sich, ich bin das Licht der Welt, und er sagt über dich, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn dein Herz Jesus gehört, du bist das Licht der Welt. Du bist was er ist. Das ist deine Identität, das ist dein Sein. Und von diesen Gedanken aus entwickelt er alles andere oder entwickelt überhaupt die Bibel die anderen Gedanken des Tuns, die ja für uns oft so wichtig sind. Wir sind sozusagen wie der Mond, der keine eigene Leuchtkraft hat, sondern der von der Sonne angestrahlt wird und wunderschön leuchten darf. Für die Menschen in der Dunkelheit ein Licht sein darf. Das bist du. Nicht, weil das Licht von dir kommt, sondern weil Jesus durch dich hindurch scheint. Das ist der Fakt und so formuliert es Jesus auch in einer ganz absoluten Form. Im Griechischen ist es eigentlich sogar noch ein bisschen stärker, schade, dass es im Deutschen nicht ganz so rauskommt. Man müsste es eigentlich übersetzen mit, ihr seid für immer das Licht der Welt. Niemals ist es möglich, dass eine Stadt verborgen bleibt, die auf dem Berg ist oder auf dem Berg existiert. Es ist einfach gar nicht möglich, es ist unmöglich, es ist gar kein Gedanke, der überhaupt zur Debatte steht. Die Frage des Lebens ist dann wiederum eine ganz andere. Dass wir dann trotzdem von Salzlosigkeit sprechen, von Lichtschwachheit und so weiter. Da müssen wir zu sprechen kommen drauf. Aber der Fakt, die Identität, die ist klar. Du bist, das ist deine Bestimmung, das ist dein Sein, das ist dein Wesen. Wenn du es nachher nicht lebst, ist es eine andere Frage. Die Bibel benutzt dazu ein Bild. Und das will ich mal mit euch einstudieren. Macht mal alle die Augen zu. Ich bitte euch darum. Danke. So, jetzt stellt ihr euch mal euer eigenes Gesicht vor. Habt ihr es? Super. Macht mal die Augen wieder auf. Wem war es nicht möglich, sich sein Gesicht vorzustellen? 2, 3, 4, 5, okay. Ihr seid die Tollen, die wahrscheinlich keinen Spiegel daheim hängen haben oder nie reingucken, ne? Deswegen, ihr seid einfach schon, sagen wir, den Erdenfreuden entrückt sozusagen, dass euch so etwas Banales nicht mehr tangieren kann. Die Bibel benutzt dieses Bild im Jakobusbrief. Wenn jemand sozusagen seine Identität weiß und es hört immer wieder, aber er lebt nicht danach, dann ist er wie einer, der in den Spiegel guckt, weglatscht und vergessen hat, wie er aussieht. Ne? Das passiert ganz wenigen, wie wir auch hier wieder gesehen haben. Die allermeisten, die können sich ohne Zweifel an ihr Gesicht erinnern. Warum? Weil sie sich natürlich da dauernd anglotzen. Ne? Überall hängt ein Spiegel in jedem Zimmer oder so. Morgens, mittags, abends, das muss alles stimmen. Einfach. Ne? Man sieht sich. Die Bibel ist unser Spiegel, in dem wir uns anschauen täglich, damit wir nicht vergessen, was wir sind. Und dann werden wir auch danach handeln. Wenn ihr nie in den Spiegel guckt, merkt ihr nicht, wenn dann irgendwelche komische Geschwulste aus eurem Gesicht rauswachsen oder eure Nase anfängt, in die falsche Richtung zu wachsen oder so, oder zu lang zu werden oder keine Ahnung. Ne? Deswegen schauen wir in den Spiegel. Und deswegen schauen wir in den Spiegel des Wortes Gottes, damit er uns zeigt, wer wir sind und dann auch, wie wir von dem aus leben können. Wir brauchen dieses feste Fundament des Wortes Gottes. Ich bin's, weil er es ist. Weil Jesus das Licht ist, bist du es auch. Alles, was wir jetzt über das Tun sprechen, kommt von diesem Gedanken her. Und das dürfen wir nicht vergessen. Konzentrier dich auf dein Sein. Konzentrier dich darauf, im Spiegel des Wortes Gottes dich zu erkennen. Dann wird sich alles andere daraus ergeben. Was bin ich denn genau? Der zweite Gedanke, den unser Text entfaltet. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Manchmal frage ich mich, oder vielleicht fragt ihr euch das auch, wozu bin ich eigentlich da? Was ist die Bestimmung, die Berufung meines Lebens? Manche tun ja ihr Leben so ein bisschen auf die großen Stationen reduzieren. Na, man wird geboren, Taufe eventuell, kommt es auch später, wie wir gerade gesehen haben. Dann vielleicht Einschulung, Konfirmation, erste Verliebtheit, heiraten, Kinder großziehen, finanzielle Absicherung, Häusle und so weiter. Und all das, Absicherung, die Kinder gut erziehen und so in eine gute Schule stecken. Das war's. Das ist für viele von unseren Gemeinden in Deutschland, für viele Menschen in unseren Gemeinden und ich habe den Eindruck auch für uns, sehr wichtig. Das ist aber kein Christentum. Das ist reines Bürgertum. Und wir sind hier in einer großen Gefahr, uns gefangen zu nehmen zu lassen in diese für uns ach so wichtigen Ereignisse unseres Lebens. Der dänische Philosoph Kierkegaard hat mal gesagt, ein Spießbürger, ich liebe diesen Ausdruck, ein Spießbürger ist jemand, der ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen hat. Ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen. Häusle, naja, ist relativ, ne? Aber für uns, unheimlich wichtig. Eine gute Altersvorsorge ist eine relative Sache. Die meisten Menschen können nicht mal drüber nachdenken, weil sie nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Aber für uns, unheimlich wichtig. Ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen. Wir sind in der Gefahr, uns zu sehr auf Dinge einzuschießen, die vielleicht von der Ewigkeit her betrachtet überhaupt gar keinen Wert haben. Der Gedanke von Salz und Licht widerspricht all diesem Sicherheitsdenken, das wir so arg pflegen, habe ich den Eindruck. Und deswegen bin ich oft unruhig in mir, in letzter Zeit sehr oft. Und ich merke, wie mich selber das umtreibt. Ne? Ich habe jetzt einen Sack voll Kinder, muss man überlegen, wie die durchs Leben kommen und ich mit denen. Und dann merke ich, wie ich schnell in diese Bahn reinkomme. Dieses Sicherheitsdenken, was mache ich in 5 Jahren, was mache ich in 10 Jahren, in 15? Und dann verliere ich mich in diesem Streben nach Sicherheit und sehe gar nicht mehr meinen Auftrag, jetzt und hier. Wie kann ich das leben, was Jesus sagt, dass ich bin? Was heißt es, Salz und Licht zu sein? Der Theo hat uns schon ein bisschen so hineingenommen in der Einführung. Und ich möchte mal ein bisschen vom historischen Kontext her versuchen aufzuzeigen, was Jesus sich dabei gedacht haben könnte. Es sind mehrere Gedanken möglich, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Salz ist zum einen ein Konservierungsmittel, klar. Wenn es keinen Kühlschrank gab, dann muss man natürlich das Zeug pökeln, damit es einigermaßen hält. Wir sind in einem guten Sinn konservierend, heißt konservativ. Ja? Wir haben ein ganz klares Wertefundament, das die Bibel uns vorgibt. Es wird nicht daran gerüttelt, dass die Bibel das absolute Wort Gottes ist und dass es nützlich ist für unser ganzes Leben. Es braucht nichts anderes, um ein gutes Leben zu führen, um ein Leben der Sicherheit und des Sinns zu führen. Wir wissen, dass was Liebe ist, dass Liebe mehr als ein Gefühl ist. Wir wissen, was Sünde ist, nämlich nicht das zweite Stück Kuchen. Wir wissen, wie Gott zu den Dingen dieser Welt steht und das konservieren wir. Ein festes Überzeugungsfundament. Deswegen nennen uns manche Fundamentalisten. In einem guten Sinne konservativ. Gottes Werte konservierend. Bist du so? Salz ist aber auch ein Antiseptikum. Man sagt so schön diesen Begriff, man reibt Salz in die Wunde. Warum hat man das gemacht? Natürlich, damit die Keime abgetötet werden. Bin jetzt kein Mediziner. Ich hoffe, dass ich damit irgendwie einigermaßen richtig liege. Guckt lieber keinen von euch an, falls ich falsch liege. Wir stehen auf und legen den Finger in die Wunden unserer Zeit. Wir stehen auf gegen die Geizesgeil-Mentalität, gegen das mehr haben wollen, mehr scheffeln. Wir stehen auf, sprechen uns aus gegen Abtreibung, sprechen uns aus gegen ausgelebte Homosexualität, wir sprechen uns aus gegen Schwarzarbeit, wir sprechen uns aus gegen Steuerhinterziehung, ganz klar, aber auch bei uns selber. gegen eine christliche Ego-Kuschel-Mentalität, gegen ich meine mich mir, Herr, segne diese Vier-Mentalität und all diese Dinge, Wohlstandschristentum, Lobpreis ohne Leben, Predigt ohne Praxis, all diese Dinge. Wir sprechen uns ganz klar aus als Christen, wenn wir Salz sind. In der Wunde, das tut weh, aber ist so notwendig. Und dann ist Salz natürlich auch im dritten Sinne ein Heilmittel. Wir tun nicht der andere nur weh, sondern wir sind auch heilend in der Wirkung. Salzwasser, Salzbäder, Salzdampf, na, das gibt es bei allen möglichen Krankheiten, die mit Schleim und Rotz zu tun haben. Da braucht man das. Heilen wir sind Menschen, die mir begegnen im Alltag, werden die ein Stück heil durch die Begegnung mit mir? Das ist die Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Ich merke es manchmal, dass es gelingen darf, dank der Gnade Gottes. Im Winterspielplatz zum Beispiel, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, da merke ich es immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, das tut mir so gut, bei euch zu sein. Da tanke ich so auf. Ich werde ein Stück heil. Wie nach dem Frauenfrühstück eine der Winterspielplatz-Teilnehmerinnen gesagt hat, es ist so schön bei euch. Man merkt, dass es richtig von Herzen kommt. Habe ich gedacht, preis den Herrn. Super. Dass Menschen ein Stück heil werden durch die Begegnung mit uns. Wir dürfen Heilmittel Gottes sein. Dann ist Salz, das im Salzstreuer ist, natürlich auch dazu gedacht, den Geschmack zu verstärken. Wir sind Würze, Geschmacksverstärkung. Wir wollen Salz in die Suppe der anderen bringen, Würze ins Leben der anderen bringen. Also Salz in die Suppe, nicht das Haar in der Suppe bei den anderen finden. Ne? Sondern wir wollen ihr Leben würziger machen. Deswegen schreibt Paulus auch in Kolosser 4, Vers 6, euer Reden soll allzeit mit Salz gewürzt sein. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem antworten sollt. Ich denke manchmal, das geht ja um Reden mit Menschen, die es nicht kennen. Ich denke manchmal, was sind wir Christen doch, sage ich mal, Tölpel im Umgang mit Weltmenschen, wenn ich den Ausdruck mal benutzen darf. Wir halten uns schön weit weg von ihnen im Alltag, solange wir das mal 8 oder 9 Stunden oder 10 im Betrieb mit denen zu tun haben müssen. Ansonsten wollen wir mit denen am besten nichts zu tun haben. Aber wenn wir mal eine vor die Flinte kriegen, dann drehen wir aber das Salzstreuer auf und kippen gleich das ganze Gefäß drüber, ne? So frei nach dem Motto, der Herr hat ihn in meine Hand gegeben. Gell? Und dann wird aber die ganze Linie runtergebetet. Und dann kein Wunder, dass der Graben zwischen Jesus und den Menschen immer größer wird, weil sie denken, also, der ist aber komisch. Ne? Dass wir Beziehung pflegen zu Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn aber brauchen und nicht ihnen einfach nur mal ein Traktat oder Kalender in die Hand drücken. Das kostet natürlich uns was. Mein Leben soll Würze ins Leben von anderen bringen. Ihr Leben soll schöner werden, auch durch mein Leben. Aber nicht nur, damit die Menschen sich wohler fühlen, sind wir da, sondern der nächste Gedanke des Salzes ist natürlich, Salz ist ein Durstmacher. Ihr kennt es. Man kann verdursten auf dem offenen Meer, obwohl lauter Wasser da ist. Aber man kann es nicht trinken. Oder wenn man es trinkt, dann kriegt man Durst nach mehr. Ne? Eine ganz bittere Sache. Deswegen sind beim McDonald's auch die Pommes meistens ein bisschen arg salzig. Trinkt man mehr. Oder in manchen Restaurants gibt es dann irgendwelche Salzzeug auf dem Tisch rumstehen, was nichts kostet. Nichts kostet, ne? Weil du dann nachher mehr trinkst oder so. Salz macht Durst auf mehr. Ist mein Leben so salzig, dass Menschen Durst auf mehr Leben kriegen? Wer ist das Leben? Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Jesus ist das Leben. Kriegen Menschen durch die Begegnung mit dir, mit mir, Durst auf Leben, Durst auf Jesus, dass sie sagen, was der hat, das will ich auch haben. Irgendein Geheimnis schwebt über dem sein Leben oder ihrem Leben. Ich will auch so ein Leben haben. Salz macht Durst. Machst du Durst nach mehr, nach Jesus? Und noch ein letzter Gedanke, Salz trägt. Als ich im Toten Meer war, Salzgehalt so um die 30%, da konnte ich gerade reinlaufen, ne, und innen drin auch weiterlaufen. Falls ihr dort wart, könnt ihr es vielleicht bestätigen. Man kann im Salzwasser laufen, wenn es einen hoch genugen Salzgehalt hat. Muss ich ein bisschen vorsichtig bewegen, dass man nicht umfällt. Salz trägt. Wir Christen, die wir ernsthaft Jesus nachfolgen, tragen wir unser Land. Es gibt Länder dieser Erde, ich glaube Paraguay ist so ein Land, das hat, seitdem Christen in Machtpositionen sind, einen extremen Rückgang von Korruption erlebt. Manche sagen, der Wirtschaftsboom Chinas ist auch darauf zurückzuführen, dass so viele Christen mittlerweile in der Wirtschaft tätig sind, die eben nicht betrügen. Ich hoffe, dass es so ist auch bei uns. Die eben nicht irgendwas beschönigen, die fleißig sind, die nicht den Betrieb ausnutzen. Tragen wir unseren Betrieb? Tragt ihr euren Betrieb? Seid ihr die Guten in eurem Betrieb? Tragen wir unser Land auf dem Herzen? Tragen wir die Menschen unserer Stadt auf dem Herzen? Tragen wir Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen? Salz trägt. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Das gilt auch für uns, obwohl es ein Text aus dem Alten Testament ist. Und das möchten wir umsetzen. Unser Land zu tragen auf dem Herzen und in dem, was wir tun. Und jetzt könnte ich dasselbe auch für Licht machen. Licht hat nämlich eine ganz ähnliche Bedeutung. Licht ist hell und erleuchtet den Weg. Licht ist hell, bringt Helligkeit in die Dunkelheit. Licht ist auch therapeutisch einsetzbar. Lichttherapie und so weiter. Jesus benutzt hier ein doppeltes Bild mit einer ähnlichen Zielrichtung. Licht und Salz sind wir als, ich sage es mal ganz menschlich, als der verlängerte Arm Gottes in dieser Welt. Jesus will durch uns diese Welt verändern. Er möchte sie heilen, er möchte sie trösten, er möchte sie aufrütteln, er möchte die Wunden aufdecken und er möchte sie wieder zudecken. Und das bist du und deswegen sind wir in den Sumpf dieser Welt hineingegeben und es ist unsere Bestimmung, in dieser Welt uns hineinzugeben und nicht uns abzusondern. Von den ersten Christen in Apostelgeschichte 5 heißt es, sie waren beim ganzen Volk beliebt. Ich sage es mal so, das Volk hielt viel von ihnen. Warum? Weil sie gesehen haben, dass ihnen sehr viel an den Menschen um sie her liegt. Sind wir Salz in der Suppe, Licht im Dunkeln? Oft habe ich den Eindruck, wir tun uns schwer damit, überhaupt ins Gespräch zu kommen mit Menschen. Und deswegen habe ich mal eine kleine Übung für euch eingebaut. Ihr dürft jetzt alle mal unter euren Stuhl greifen. Im vorderen Bereich klebt ein kleiner Zettel. In der Mitte. Man müsste sich nicht weit bücken. Und da steht eine neue Platzanweisung für euch. Und die dürft ihr jetzt mal einnehmen. Wir haben 13 Reihen in diesem Saal. Jeweils von euch aus gesehen einen linken, einen mittleren und einen rechten Block. Setzt euch mal bitte auf einen neuen Platz. Alle. Tut es bitte. Lasst euch drauf ein. Macht es. Alle. Ja, Tine, du darfst vielleicht sitzen bleiben, ha? Aber es kommen neue zu dir. Ja, sie kann es auch, aber dann müssen wir abbauen. Von vorne. Vorne ist Reihe 1, hinten ist Reihe 13. Von dir aus gesehen. Nein, von euch aus gesehen. Von euch aus gesehen. Reihe. So. Interessant, ha? Da sitzen ganz unbekannte Gesichter in manchen Reihen. Bleib sitzen. Also wenn ihr es bis jetzt nicht geschafft habt, dann setzt euch einfach in den nächststehenden Platz. Gut. Gut. Joni, Joni, Doro und Anna, seid ihr tatsächlich aufgestanden? Ihr drei dürft mal aufstehen und mal noch die Plätze suchen, wo immer nur einer in der Reihe sitzt. Hier vorne bitte, jeweils sitzen. Da sitzt jeweils nur einer in der Reihe. Ja, also Joni und Doro, Anna, du kannst hier, guck mal, hier zu Lisa sitzen, die ist auch noch ganz allein. So. Und Barbara hat jetzt niemand, so. Gut, jetzt, mir geht es darum, wir haben so Schwierigkeiten, oft mit Menschen ins Gespräch zu kommen über Jesus, dass ich das mal gern einüben möchte. Ich möchte mal, dass jeder von euch sich den Nachbarn schnappt und in drei kurzen Sätzen, nur drei Sätze, sagt, was Jesus dir bedeutet. Ist es unangenehm? Versucht's mal. In drei Sätzen, bin mal gespannt, ob ihr es hinkriegt. Jeder muss mal geredet haben. Bitte. So, Bekenntnis abgelegt, prima. Letzter Satz. Super. Also, falls es euch nicht gefallen hat, die Übung ist mir egal. Das war sowieso nicht meine Idee. Kam im Jubik auf, ein junges Mädel, die Chrissy, die heute extra fällt, weil sie wusste, dass es heute drankommt, hat gesagt, das müssen wir eigentlich machen, als wir Ideen gesammelt haben, wie wir miteinander ins Gespräch kommen können. Ist eine gute Übung. Ne? Geht aufeinander zu, redet mit Menschen, mit denen ihr nie redet sonst. Erzählt ihnen von Jesus. Ganz normal, unverkrampft, ungekünstelt, ohne frommen Slang. Einfach so, wie ihr normal auch redet. Und so dürfen wir es auch im ganz normalen Alltag machen. Der dritte Gedanke, der sich in unserem Text zeigt, ist die Frage nach, sind wir kraft- und saftlos? Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz geschmacklos wird, so schreibt er in Vers 13, womit soll es gesalzen werden? Es ist zu nichts mehr möglich, außer hinauszuwerfen und zertrampelt zu werden von den Menschen. Wir benutzen Salz in unserer Gegend. Ne? Ihr seid das Licht der Welt. Es ist nicht möglich, eine Stadt zu verbergen, die auf einem Berg existiert. Und sie brennen nicht eine Lampe an, legen sie unter das Gefäß, sondern auf den Lampenständer. Und es leuchtet allen, die in dem Haus sind. Manchmal fehlt uns Christen die Salzkraft. Und dem Licht wird der Saft abgedreht, habe ich jetzt gerade gemacht. Kein Licht mehr hier vorne bei dem Strahler. Leuchten nicht mehr auf Jesus. Warum ist es so? Ich würde sagen, das liegt an zwei Dingen aus meiner Beobachtung. Das erste, es liegt an unserer Weltflucht und es liegt an unserer Weltsucht. An diesen zwei Dingen. Ich habe auch in der Vorbereitung auf den Jugendbibelkreis vor Dienstag eine schöne Formel von einem Theologen gesehen, die mir gut gefallen hat und die ich euch weitergeben will. Also, falls ihr es nicht lesen könnt, N plus E plus K, K gleich W. Ich will es erklären, denn das kann euer Leben etwas revolutionieren, wenn ihr es möchtet. W heißt, das ist das Ziel, was wir möchten, Wirkkraft sein für diese Welt. Salz mit einer hohen Wirkkraft, Licht mit einer hohen Anzilumzahl oder wie man auch immer das ausdrücken will. Wir möchten Wirkung haben durch den Heiligen Geist, durch die Gnade Gottes. Wie kannst du dazukommen? Drei Faktoren sind dazu wichtig. Ich habe gesagt, ein Problem unserer mangelnden Wirkkraft ist Weltflucht. Salz bleibt so schön zusammen im Salzstreuer. Ach, ist das kuschelig salzig. Wir können uns alle gegenseitig besalzen. Ne? Und wir haben so eine tolle Reinheit. Klasse. Aber völlig die Bestimmung verfehlt. Wir können uns biblische Weisheiten an den Kopf werfen und das ganze Leben nur unter Christen uns bewegen. Vom Kindergarten über die Schule bis ins hohe Alter. Nur mit Christen, außer die paar Stunden, wo wir schaffen müssen. Das ziehen wir auch noch durch. Sich mit Menschen im Alltag zu beschäftigen, die nicht an Jesus glauben, eventuell sogar Atheisten sind oder gar noch Schlimmeres wie Moslems oder so, das wird uns niemals einfallen. Manchmal, ich übertreibe ein bisschen. Manchmal geht es uns doch so. Ich habe ein Interview gelesen mit einem gläubigen Islamwissenschaftler, der gesagt hat, bei uns Christen gibt es sowas wie eine Islamophobie. Islam ist für uns ein Feindbegriff. Ne? Mit denen, allenfalls ein Traktat. Mehr ist nicht drin. Und ich liebe diese Definition von Bruder Andrew von Open Doors, der sagt, Islam heißt für mich, I sincerely love all Muslims. Ich liebe ganz sicher alle Muslime. Ich liebe sie, ich trage sie auf dem Herzen. Ich möchte so gern, dass sie aus diesem Gefängnis rauskommen. Und wenn ich sehe an unserer Arbeit in der Schule, in was für Gefängnissen die muslimischen Jugendlichen sind, die mir erzählen von Geistern und Dämonen, die ihnen begegnen und von Stimmen und Schritten, die sie hören, die ihnen Angst machen und sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und die sagen, zeig mir einen Ausweg. Dann denke ich, wie viele Menschen müssten noch eigentlich das auf dem Herzen tragen, diese Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid dazu da, eine Lampe zu sein. Man legt sie nicht unter das Gefäß, sondern auf den Lampenständer. Sie leuchten alle, die in dem Haus sind. Das Wesen von Salz und Licht ist es völlig zuwider, für sich selbst da zu sein. Und doch ist manche Gemeinde so wie die Lampenabteilungen in großen Möbelhäusern. Kennt ihr die? Ich muss ganz schnell durchlaufen, weil ich schwitze so arg, wenn ich da drin rumlaufe. Von allen Seiten beschienen, Unangenehm, völlig unangenehm, wenn man nicht gerade unbedingt eine Lampe braucht. Ne? Überall Lichter an und so. Bin ich nicht gern. Sind wir als Gemeinde so, dass hier drin wir super leuchten miteinander, aber so unangenehm hell ist, dass es Gemeinde vielleicht so ähnlich ist wie Arche Noah? Wenn nicht das Gericht da draußen wäre, wird keiner den Gestank da drin aushalten. Ne? Kennt ihr das? So war es bei der Arche Noah. Sind wir als Gemeinde vielleicht auch manchmal so? Sehr hell unter uns hier drin. Unsere Wesensbestimmung ist es, für andere da zu sein. Jesus hat es uns vorgelebt. Paulus bringt es in Philipper Kapitel 2 auf den Punkt, wenn er sagt, Jesus hat es nicht, er hat sich hergegeben für die ganze Welt. Und er hat uns damit ein Beispiel gegeben. Und er schreibt dann in Vers 15, dass ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen, verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint, als Lichter in der Welt. Wir müssen raus aus dem Sessel. Die Welt braucht uns. Und das ist N. Wir brauchen Nähe. Wir brauchen nicht Absonderung von der Welt. So lange haben wir das gepredigt. Wir brauchen Nähe zu den Menschen dieser Welt. Warum? Weil Jesus diese Nähe sucht. Also hat Gott die Welt, den Kosmos geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus hat die Nähe dieser Welt, dieser verseuchten, sündendurchseuchten Welt gesucht. Und das dürfen wir auch, die Nähe suchen dieser Welt. Wir leiden unter Weltflucht, unter Absonderung. Ein Problem, dass wir manchmal keine Salzkraft und Lichtkraft haben. Das Zweite, genauso schlimm, ist die Weltsucht. Das ist das andere Extrem. Ich habe gelesen eine Statistik, wenn der Mensch 80 Jahre lebt, wie viel er Zeit dann wo bei was verbringt. Ne? Da kommt so, ja, bei 80 Jahre Lebenszeit verbringen die Menschen im Schnitt 7 Jahre bei der Arbeit, 5 Jahre beim Essen, 6 Monate auf dem Klo und so weiter und so weiter. Und 30 Jahre mit Medienkonsum. 30 Jahre. Erzähl mir doch keiner, dass das keinen Einfluss auf uns hat. Sag mir doch nicht, dass ihr jeden Tag euch nur Predigten anhört oder anguckt. Die Welt ist doch nicht da draußen, die Welt ist doch da drin bei uns. Und die Welt beeinflusst uns jeden Tag. Wir brauchen sie nicht abschalten, wir holen sie uns noch freiwillig ins Haus. Jeden Tag, damit sie uns schön beeinflussen kann. Der Weltgeist ist in unserem Kopf. Deswegen sagt der 1. Johannesbrief, hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, er bleibt in Ewigkeit. Jesus möchte, dass wir bei der Welt, in der Welt sind, so wie er, aber nicht, dass wir sie lieben. Und das ist der zweite Begriff, E. E heißt Echtheit. Wir brauchen die Nähe der Welt und dabei brauchen wir die Echtheit des Salzes. Was passiert mit Salz, was nicht mehr echt ist? Ne? Das ist schön rein und weiß und das Salz, das da ausgestreut wird, das ist ekelhaft und dreckig. Und das sagt unser Text auch. Wenn wir nicht mehr rein sind, dann können wir nur noch ausgestreut werden und die Menschen zertrampeln uns. Dann haben wir keine Wirkung. Dann ist unsere Wirkkraft dahin für die Welt. Der Echtheitsgrad des Salzes ist gefährdet durch Vermischung. Dann bringt uns die ganze große Nähe, dass ich so super mit meinen Freunden aus der Welt auskomme, gar nichts, weil wir keine Echtheit haben, weil wir effektlos sind und nutzlos für sie, weil wir sind wie sie. Weltsucht. Ich muss mich auf die Welt einlassen, ganz klar. Ich brauche die Nähe. Auf der Arbeit, in der Schule, in den Beziehungen zu Nachbarn, Freunden und so weiter. Aber ich muss wissen, wo eine Grenze liegt. Als 18-Jähriger ist mir der Blinddarm geplatzt und ich bin fast gestorben daran. Und vor der Operation haben sie mir Morphium gespritzt. Was ist Morphium? Eine Droge. Ne? Aber in dem Fall unheimlich heilsam für mich. Manche Menschen müssen solche Drogen über einen längeren Zeitraum einnehmen. Und manchen von ihnen passiert es, dass sie süchtig werden danach. Wir sind dazu aufgefordert, unser ganzes Leben in der Nähe der Welt zu verbringen, ohne nach ihr süchtig zu werden. Wie können wir das? Nur indem wir betend dorthin gehen, indem wir sagen, Herr, bewahr mich vor den vielen Seilen in mir, die mich ziehen in die Welt. Bewahr mich davor, die Welt lieb zu haben, sondern lass sie mich mit deiner Liebe sehen, dass ich ihre Verlorenheit erkenne, ihre Sinnlosigkeit und dass ich ihnen dich weitergeben will und nicht mich verliere an die Welt. indem wir nah bei Jesus bleiben, das ist Echtheit, können wir die Nähe der Welt aushalten und können eine hohe Wirkkraft entfalten. Das kann nicht für jeden in ein Gesetz gefasst werden, das wäre ja einfach für uns, einfach ein Gesetzle aufstellen und sagen, das darf man nicht. Ne? Früher hat man gesagt, das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt. Später war dann spazieren gehen und Schlitten fahren. Dann später, zu meiner Kindheit, Jugend, war es noch Kino und so, ne? Schlimm. Es gibt kein Gesetz. Der Johannesbrief sagt es auch deutlich in diesem Kapitel. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Wenn wir nah bei Jesus bleiben, dann ist der Heilige Geist auf unserem Leben und zeigt uns, wenn wir auf seine Stimme hören, was okay ist. Und das heißt nicht immer für jeden genau das Gleiche. Es gibt bestimmte Grundregeln vielleicht, die für alle gelten, aber in der Einzelsituation nicht. Vor 2 Wochen hat eine von unseren Teenie-Mädels mir im Teenie-Kreis dieses Buch gegeben. Ein Hammerbuch, wieder so ein Hinweis Gottes auf das, was notwendig ist für uns, in seinen Fußstapfen. Ein Buch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, uralt, dass ein 16-jähriges Mädel sowas liest, wundert mich. Aber mich hat es zutiefst bewegt, muss ich ehrlich sagen. Ist eigentlich ein Roman, ich empfehle es euch, neu aufgelegt worden, es euch zu holen. Eine Gemeinde, die sich, daher kommt die What Would Jesus Do Bewegung mit den Bändchen, eine Gemeinde, die sich zur Aufgabe stellt, 1 Jahr lang nichts zu tun, ohne sich die Frage zu stellen, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Und zwar geht es nicht nur um ethische Sachen, soll ich jetzt gerade mal lügen oder nicht, sondern es geht darum, was wäre Jesus, wenn er Jugendreferent in diesem Bezirk wäre? Wie wäre Jesus als Jugendreferent? Wie wäre Jesus als Hausfrau? Wie würde er seine Zeit verbringen? Mit welchen Menschen würde er seine Zeit verbringen? Wie wäre Jesus als Angestellter in dieser Firma? Wie wäre Jesus als leitender Angestellter? Wie wäre Jesus als Student? Was würde er tun? Wie würde er leben? Das ist die Frage. Diese Bändchen finde ich total abgelutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Buch hat mich zutiefst bewegt. Und in diesem Buch werden Menschen beschrieben, also wie gesagt, es ist ein Roman eigentlich, ne? Ein bisschen altertümlich geschrieben manchmal. Hier werden Menschen beschrieben, die Unheimliches geopfert haben, die einen Haufen finanzielle Verluste eingefahren haben, weil sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Und gesagt haben, ich will nichts mehr tun, was Jesus nicht tun würde. Ich frage mich, was würde Jesus tun? Hammer. Besorgt es euch oder leiht es euch aus. Ich frage mal, ob ihr das auch haben dürft oder so. Und fragt euch diese Frage. Wie kann ich echt sein in dieser Welt? Echt sein. Und dann, so endet dieser Bibeltext, Vers 16. So lasst nun euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und sie euren Vater preisen, der in den Himmeln ist. Für uns eigentlich der Höhepunkt. Was muss ich tun? Endlich sind wir da. Gib mir 4 Punkte, die ich erledigen muss, damit ich eine hohe Wirkkraft erleben darf. Aber interessant hier, von der griechischen Grammatik, in der dieser Text ursprünglich geschrieben wurde, ist es der schwächste Vers von allen. Der einzige Vers, in dem Matthäus Verben benutzt, die eigentlich, ich sage es mal so, unmarkiert sind, die nicht stark sind, die schwach sind. Das Vordere ist das Wichtige. Wer wir sind, was unsere Bestimmung ist, und das, was wir tun, das will er damit zum Ausdruck bringen, das kommt dann nachher von allein. Wenn ich mich um eine große Nähe zur Welt bemühe und eine große Echtheit habe, weil ich nah bei Jesus bin, dann kommt der 3. Punkt, eine klare Kommunikation von allein. Das, was ich tue und was ich sage, das ergießt sich aus meinem Sein, aus dem, was mein Herz bewegt, was brennt in mir. Das kann gar nicht mehr drin bleiben, das muss dann raus. Echtheit und Nähe führen dazu, dass es aus uns rausquillt, durch eine klare Kommunikation, durch unser, dass wir sozial tätig sind, ganz klar, dass wir Schwache schützen, dass wir uns einsetzen in unseren Betrieben, in unseren Familien, in unseren Ortschaften, dass wir Jesus, über Jesus reden. Was ist mir wichtig an Jesus? Auf eine ganz normale Art und Weise. Das war schon immer die Kernkompetenz von Christen, ein Kennzeichen. Jetzt langsam habe ich den Eindruck, dass Menschen aufwachen in den Gemeinden und sich fragen, wie haben wir es zulassen können, dass Tätigkeiten, soziale Tätigkeiten an den Staat abgegeben wurden. Bin demnächst in der Evangelischen Allianz in Karlsruhe, wo ich über unser Winterspielplatzprojekt berichten darf, weil die Gemeinden in Karlsruhe sich danach sehnen, was können wir tun? Was können wir tun für die Menschen dieser Stadt? Wie können wir ihnen dienen? Wir sind Salz, wir sind Licht. Und ich wünsche mir so sehr, dass es heute euch motiviert hat, ein Stück mitgenommen hat, salzig zu sein und leuchtend zu sein, dass ihr die Nähe zur Welt sucht, ohne sie zu lieben, ohne euch an sie zu verlieren, dass ihr Echtheit habt, dass ihr eine klare Kommunikation mit der Welt habt, damit die Wirkkraft, die Gott eigentlich unserem Leben zugedacht hat, tatsächlich zur Entfaltung kommt. Es ist ein Anliegen Gottes für uns, für mich und für dich. Und ich wünsche mir so sehr, dass es auch dein Anliegen wird. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-power.de.